Affirmation und Abgrund. Diskursverwirrungen in Tanz und Performance. Der Kulturpodcast von Falk Schreiber. Hallo, wir sind heute in München. Nein, sind wir natürlich nicht. Ich bin in Hamburg und ihr seid dort, wo ihr gerade zuhört. Theaterfestivals, Tanz, Performance kann immer noch nicht live stattfinden. Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass alles online passiert. Auch das Dance Festival, das internationale Festival für zeitgenössischen Tanz der Landeshauptstadt München, findet im Netz statt. Wir sprechen heute mit Nina Hümpe, der künstlerischen Leiterin. Ja, Nina Hümpe, wie geht's dir heute?
Ja, wunderbar. Wir haben die Eröffnung überstanden und wir haben sie auch grandios überstanden. Es ist ja für Theater- und Tanzschaffende nicht ganz einfach, plötzlich Fernsehen zu machen, also alles zu senden. Wir stehen nicht auf einer Theaterbühne, sondern in einem Studio. Ich sitze jetzt hier zu Hause in meinem Büro und spreche mit dir. Das ist alles anders, als wir das kennen. Aber es funktioniert und darüber sind wir sehr froh. Insofern geht es mir gut.
Du hast schon ein bisschen ausführlicher geantwortet. Das ist schön, weil das war natürlich eine vergiftete Frage. Wie geht's dir in Corona-Zeiten? Wäre gut ein bisschen wenig.
Ja.
Das Festival läuft jetzt knapp eine Woche. Kannst du ein Zwischenfazit geben?
Also, das Zwischenfazit ist so, dass wir sehr unterschiedliche Formate präsentieren konnten bisher. Wir haben eröffnet mit zwei sehr internetspezifischen Produktionen, die sehr stark auf die Digitalität, in der wir leben, setzen und die so eben auch nicht auf der Theaterbühne gezeigt werden können. Und damit war ich sehr zufrieden. Andere Produktionen, auch die von Scheren Oran mit der Simultanität, sind auch sehr spannende Experimente, die man weiterführen sollte, weiterdenken sollte, sowohl in die Richtung, dass man das natürlich international gleichzeitig streamen könnte, was sie da choreografiert hat, als auch noch ganz anders filmen und inszenieren könnte. Ich bin sehr berührt über die Künstlerinnengespräche, die wir hatten bereits, weil von Anne-Theresa de Kersmaker bis Scheren Oran alle sehr ehrlich und tief erzählt haben von ihren Problemen, Erfahrungen, Chancen, die sie in dieser Corona-Zeit machen können. Also insofern bin ich zufrieden. Was nicht einfach ist, das gebe ich jetzt mal gleich am Anfang zu, ist, mit dem weltweiten Angebot an Kultur, Entertainment und allem, was da ist, zu konkurrieren. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die man generieren muss, um auch Tickets zu verkaufen und Menschen an einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Computer oder vor den Fernseher bekommen, ist sehr groß, der Aufwand. Und da wird man sicherlich lernen, wie man das in Zukunft auch fortentwickelt. Das ist sehr spannend für uns.
Das ist das eine. Es gibt ja noch ein bisschen was anderes. Es ist ein Festival.
Ja.
Und ein Festival, ja, ist zumindest in meiner Wahrnehmung ja eine ganz bestimmte Situation. Man trifft sich in einer im Zweifel fremden Stadt. Man ist aufgekratzt. Das ist ein bisschen so eine Schullandheims-Situation. Man diskutiert nach den Aufführungen stundenlang. Man lernt neue Leute kennen. Man knutscht. All das gibt's gerade nicht. Sogar die Eröffnungspremiere war ein Livestream aus Brügge, den ich mir in Hamburg angeguckt habe. Und irgendwo ist da die Frage, hat das was mit München zu tun? Ist das überhaupt noch ein Festival?
Die Frage stellen wir uns auch täglich. Ich sehe das so wie du. Ein Festival ist ein Fest, bei dem man sich trifft, zusammen trinkt, austauscht, gemeinsam Vorstellungen anschaut, die auch im öffentlichen Raum stattfinden müssten eigentlich. Es geht um Berührung. Meistens assoziieren wir damit körperliche Berührung und Nähe. Aber wie Katja Schneider in einem Interview in der Frankfurter Rundschau so schön gesagt hat, auch Blicke können berühren. Also wenn diese digitalen Veranstaltungen gut gemacht sind, dann kann man sich natürlich auch noch mal näher kommen. Aber dieses Fest, was man gemeinsam feiert, sieht anders aus. Wir haben ab heute Lounges im Vorfeld von Vorstellungen, wo Publikum und Künstlerinnen des Festivals auf uns, auf das Festival-Team treffen können. Wir hoffen auch, sowas wie eine kleine Abschiedsfeier in dieser Lounge zu veranstalten. Wir versuchen, den Kontakt so nah wie möglich zu halten in den sozialen Medien über unsere KünstlerInnengespräche im Studio. Aber das Fest so zu feiern, wie wir es gewöhnt sind, und gerade Tänzerinnen und Tänzer sind sehr körperlich, physisch eigentlich ausgerichtet, darauf zu verzichten, das tut mir sehr, sehr weh. Also das ist sehr schwierig. Wir waren sehr stolz, dass wir bis vor, ich sag mal, 14, 15 Tagen bis zur Notbremse der Regierung ein wunderbares Tanzfestival hatten, was eben zur Hälfte digital war und zur anderen Hälfte im öffentlichen Raum stattfinden sollte. Und das haben wir bis sehr kurz vor Festivalbeginn offen gehalten. Wir haben 10 Tage vor Festivalbeginn erst Jody Oberfelder und ihrer Kompanie gesagt, dass sie aus New York nicht kommen können, weil wir davon ausgegangen sind, dass One-to-One-Performances stattfinden können. Sie war mit 2 sogenannten Walking Pieces eingeladen. Scheinfeld, Laor sollten 3 Vorstellungen im öffentlichen Raum machen. Unser Herzstück hier aus München kommt, die digitale Dance History Tour, wo man mit dem Fahrrad von Ort zu Ort fährt. Auch das mussten wir in den digitalen Raum verlegen. Und da hat mir das Herz geblutet, weil ich dachte, dass die Menschen tagsüber eisschleckend fröhlich auf Plätzen stehen und sich Tanz im öffentlichen Raum anschauen und dann abends auch Lust haben, den Computer einzuschalten und die großen internationalen Produktionen vor dem Bildschirm zu sehen.
Blutende Herzen ist was Trauriges. Trotzdem sind wir ja gerade in einer Form der Entwicklung, die gar nicht uninteressant sind. Diese Digitalisierung der Performing Arts, das ist was Spannendes.
Ja.
Was sind denn die positiven Effekte der Entwicklung für euch?
Also, erstmal jetzt außerhalb der Kunst mal angefangen. Es ist natürlich so, dass wir ein Publikum haben, was vielleicht ansonsten nicht anreisen würde für eine Vorstellung. Das Gleiche gilt auch für die KritikerInnen. Wir hatten in der Pressekonferenz eine Kritikerin aus Hamburg, die Irmela Kästner, aus Köln die Melanie Suchry, aus Dresden den Rico Stehfest und aus Berlin die Claudia Henne dabei. Das ist natürlich bei Pressekonferenzen normalerweise nicht der Fall, dass wir schon im Vorfeld ein so großes überregionales Interesse haben. Das Gleiche gilt natürlich auch fürs Publikum. Das Publikum weltweit kann sich die Produktionen anschauen. Also das sind jetzt mal die Rahmenbedingungen, die positiv, also auf die sich die Pandemie positiv ausgewirkt hat. Und dann ist ein digitales Festival immer dann spannend und sind die Produktionen dann spannend, wenn sie nicht frontal abgefilmte Bühnenproduktionen sind, sondern wenn sie wirklich mit dem Medium spielen. Ist meiner Ansicht nach dem Jan Martens sehr gut gelungen, der mit 5 Kameras seine große Gruppenchoreografie Any Attempt Will Fail so gefilmt hat, wie sie im Theater gar nicht zu sehen gewesen wäre. Zum Teil mit Drohnen, Kameras von oben, die Geometrie der Positionen gut gezeigt haben, mit Nahaufnahmen. Also das war ein Weg in die Zukunft, der sehr spannend war. Richard Siegel hat mit seiner erweiterten Produktion Two for the Show auch mit diesen Elementen gespiegelt. Er hat einerseits die tänzerischen Stücke mit mehreren Kameras gefilmt und man konnte den Kanal, die Perspektive auswählen, aus der man das sehen möchte. Auf der anderen Seite hat er uns vorgeführt, in welcher Welt wir leben. Also auch genau das Problem, mit dem ich aktuell kämpfe. Diese Kampf um Aufmerksamkeit. Die ZuschauerInnen konnten nämlich wählen zwischen dem Kanal, auf dem der eigentliche Tanz stattfand, Dann konnten sie sich anschauen Gamer. Das waren Let's Play-Gamer, so im Stile von Twitch, von Gaming-Plattformen. Und YouTuberinnen, die in Fetisch-Art und Weise zum Beispiel gefressen haben und sich dafür haben bezahlen lassen. Die ZuschauerInnen konnten jetzt wählen zwischen diesen drei Perspektiven. Gleichzeitig standen sie unter Druck, sich auch noch zu beteiligen und im Chat zu arbeiten. Dann gab es noch die Aufforderung, Zusatzmaterial zu kaufen, ganz kapitalistisch, digitaler Kapitalismus. Jetzt habt ihr schon ganz viel, jetzt kauft euch noch was dazu, damit ihr alles mitbekommt. Und das war natürlich eine wunderbare Medienkritik. Im Grunde ging es um den digitalen Kapitalismus, den uns der Richard Siegel da vor Augen geführt hat. Insofern sind das zwei Stücke, die in die Zukunft auch schauen. Da kann man auch gucken, im Moment ist ja auch Klassismus so ein großes Thema. Das heißt, leben wir eigentlich in einer elitären Blase und machen nur was für AkademikerInnen und für Menschen mit einer hohen Bildung, die ganz fit in den aktuellen Diskursen sind? Oder können wir auch andere Leute abholen? Und wenn man da zum Beispiel an so eine Gamer-Szene denkt oder Menschen, die sich sowieso im Internet bewegen, dann kann man mit Internetproduktion vielleicht Menschen abholen, die sagen, das ist eine spannende Ästhetik oder das ist eine herrliche Spielerei. Also ich sehe da schon auch Chancen für den Tanz.
Das finde ich ganz spannend, dass du gerade diese beiden Beispiele genannt hast, weil ich die eben just direkt hintereinander gesehen habe. Bei Richard Siegel würde ich da tatsächlich zustimmen. Bei Jan Martens bin ich vielleicht ein bisschen skeptisch. Da dachte ich irgendwie ab einem gewissen Punkt, ja, das ist technisch auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Das funktioniert auch, das ist auch stimmig. Und man bekommt hier etwas zu sehen, das man nicht auf der Bühne zu sehen bekommt.
Ja.
Aber eigentlich ist es nur die Übertragung des Tanzes in ein neues Medium. Auf eine ganz, ganz technisch kluge Weise gemacht, aber es ist eine Übertragung. Bei Richard Siegel hatte ich das Gefühl, der macht da wirklich was Neues. Das ist auch irgendwann gar kein Tanz mehr, sondern das ist eine bestimmte Form von Medienkunst, die sich da entwickelt. Bei Jan Martens dachte ich, das ist ein Film. Ein Film, der mir einen Eindruck eines Tanzstückes, das aber auf einer Bühne auch zeigbar wäre, dann irgendwie anders aussehen würde, anders zeigt.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist ja eigentlich die Tücke. Das ist ein Film. Es war eben kein Film. Es war live. Da konnte alles schiefgehen. Die TänzerInnen, die geprobt hatten, da konnte Choreografie schiefgehen. Da konnte jemand gegen eine Kamera laufen. Das Streaming hätte stoppen können. Das heißt, der Aufwand, den wir aktuell betreiben, um Menschen direkt wirklich real und nicht gefaked über einen Film aufeinandertreffen zu lassen, ist natürlich gigantisch, wenn es dann wirkt wie ein Film. Am zweiten Tag ist, und wir haben immer am ersten Tag einen Livestream, am zweiten Tag einen Videostream. Das kommt für den Zuschauer vielleicht gleich an, es ist aber ein völlig anderes Ding, ne? Und das ist natürlich, da gebe ich dir recht, das ist natürlich nur dann sichtbar, wenn die TänzerInnen zum Beispiel auf Kommentare im Chat direkt oder die DarstellerInnen direkt reagieren können, ne? Zum Beispiel auf Chats oder auf Einschaltquoten oder auf bestimmte Dinge. Das heißt, natürlich war die Jan Martens Produktion eine in eine Richtung gesendete Produktion. Ich denke aber, dass sie für eine Theaterproduktion, also das war mein Eindruck, sehr intelligent und ästhetisch hochspannend aufbereitet war. Also deswegen war ich damit sehr zufrieden.
Ich sehe jetzt ja seit ungefähr einem halben Jahr Streaming of Streaming. Und mittlerweile habe ich tatsächlich das Gefühl, ich kann es nicht mehr sehen. Ich möchte mich nicht heute Abend schon wieder vor den Computer setzen und so ein kleines Quadrat öffnen. Manchmal habe ich aber hinterher doch das Gefühl, doch, das hat mir jetzt was gebracht. Ich nehme davon was mit. Was ich noch nicht gefunden habe, ist eine Antwort, woran liegt das? Warum habe ich manchmal den Eindruck, es hat funktioniert und manchmal es nicht funktioniert?
Das kann ich natürlich nicht sagen, was bei dir funktioniert und was nicht funktioniert. Es geht mir aber genauso. Das hängt vielleicht einerseits auch von der eigenen Kondition ab, von der eigenen Fähigkeit, sich da immersiv daran zu beteiligen, an dem, was man sieht, sich da einsaugen zu lassen und mitzumachen. Auf der anderen Seite hängt das sicherlich auch von der Art der Produktion ab, wie viel sie dir geben kann. Ich denke mal, bei Dokumentationen ist es klar, da ist der Informationsgehalt hoch, den du unbedingt haben möchtest. Bei Symposien, die funktionieren ja ganz hervorragend. Das liegt ja meines Erachtens daran, dass wirklich alle Menschen, die daran interessiert sind, auch teilnehmen können. StudentInnen, die sich sonst die Fahrt in die jeweilige Stadt nicht leisten könnten und das Hotelzimmer. Menschen, die sehr stark beschäftigt sind und gar nicht Zeit haben, 3 volle Tage einzuplanen, sondern immer mal nur Vorträge, die sie interessieren, reinzuhören. Das finde ich, ist eine Erfahrung von mir, wo ich sehr, sehr tief eintauche. Und wir haben noch ein paar Sachen, die jetzt passieren, die eben wirklich live und neu für das Festival gestaltet werden. Und da muss man schauen, ob das Publikum mitgeht oder nicht. Zum Beispiel Raimund Hoge, der seine Canzone per Ornella nicht zeigen kann, weil sie im Stream nicht funktionieren. Das ist eine Produktion, die nur auf der Bühne funktioniert. Der hat sich entschieden, mit einem großen Koffer, hätte ich beinahe gesagt, Laptop voller Filme, wirklich guter Tanzfilme und Filme, die er gemacht hat, zu kommen und damit recht spontan mit Katja Schneider, der Tanztheoretikerin aus Frankfurt, ins Gespräch zu kommen. Und es ist so, dass sie bis jetzt eigentlich noch nicht genau weiß, worüber sie sich unterhalten werden. Es gibt so einen Pool von Filmen, den sie sich schon mal angeschaut hat. Aber wie diese beiden Abende sich strukturieren und wickeln, das soll also fast vor den Augen des Publikums geschehen. Vielleicht sind solche Sachen spannend. Mir ging das bei der Anne-Theresa de Caresmaeker so, wo ich am Anfang so als Verantwortliche dachte, au, das ist aber langsam. Und dann merkte ich aber, dass sie beim Sprechen denkt und dass sich das so rauskaute und einen Sog ergab, der dann auch eine Tiefe und Ernsthaftigkeit offenbarte, die vielleicht sonst bei so einem geleckten Gespräch gar nicht so möglich wäre. Also ich glaube, solche Sachen sind spannend. Wir haben auch noch eine Lecture-Performance, die ich mit meiner Berliner Kollegin, der Elisabeth Nehring, zusammen mit Scheinfeld-Laor mache, wo wir eine Lecture machen über das Erfolgsstück Two Room Apartment von Scheinfeld-Laor. Und da werden wir die Geschichte erzählen, die sie eigentlich mit dem Stück kreiert haben. Es ist ja ein Reenactment eines sehr erfolgreichen israelischen Pärchens, die damals schon Furore gemacht haben. Das ist ein heterosexuelles Künstler- und Lebenspaar. Scheinfeld-Laor sind ein homosexuelles Lebens- und Künstlerpaar, die das auf ihre Situation übertragen. Und in diesem Stück spielt nicht nur Israel und Politik eine große Rolle und ganz sicherlich auch die Genderfrage. In diesem Stück stellt sich auch die Frage, was Intimität ist und warum es so gut funktioniert. Weil es hat 300 Mal ist dieses Stück getourt, weltweit, auf allen Kontinenten dieser Welt, in Demokratien, in totalitären Staaten, in armen Staaten, in reichen, kulturell hochentwickelten Ländern. Und überall waren die Menschen tief berührt. Wir versuchen in dieser Lecture, wo sowohl live getanzt wird, als auch Filme gezeigt werden, als auch wir ins Gespräch geraten, versuchen dieses Künstlerpaar und diese Geschichte dieser Produktion mal aufzublättern. Das weiß ich noch nicht, ob das funktioniert. Aber das wird man sehen. Vielleicht ist es insgesamt so, Falk, dass dieses Festival so eine Art Beta-Test ist, dass man im Nachhinein auswertet, welche Formate funktionieren, wohin muss sich der Tanz entwickeln, vielleicht auch wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, wenn man gute Kameraführung sich wünscht und tolles Audio, tolle Übertragung, Simultanität und trotzdem all die Elemente mit Live-Musik und dem, was Tanz und ja, Bühne ausmacht, nicht vernachlässigen will. Das weiß man vielleicht erst hinterher, was berührt und was nicht und was funktioniert und was nicht.
Als ich heute früh Zeit Online gelesen habe, ist mir ein Artikel ins Auge gefallen, der einen Blick auf die Zukunft nach Corona wirft. Wir werden die Notwendigkeit privater Treffen hinterfragen, war die Überschrift. Also es ging um gesellschaftlichen Umgang. Ich möchte das jetzt zum Abschluss ein bisschen auf unsere Situation übertragen. Wenn wir die Notwendigkeit privater Treffen hinterfragen, kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir die Notwendigkeit von Tanz hinterfragen?
Ich glaube nicht. Also wenn man sieht, wie groß das Bedürfnis nach Tanz und Tanzen ist. Also wenn ich sehe, wie leidenschaftlich die Tänzerinnen ihre Tanzkunst verteidigen, indem sie vor den Bildschirmen in ihren vielleicht auch fürchterlichen Wohnzimmern tanzen, das senden, über Bildschirme und Handys miteinander in Kontakt treten, wenn sie tanzen, dann wird es sicherlich auf KünstlerInnenseite keine Veränderung geben. Und ich hoffe, dass wenn die Sonne rauskommt und wir alle geimpft sind und die Pandemie irgendwann zu Ende sein sollte, wir nach einer Schockstarre ganz stark wieder ins Tanzen kommen. Vielleicht stärker als zuvor, weil wir eigentlich den Wert des körperlichen Ausdrucks und der Bewegung nochmal ganz anders zu schätzen wissen.
Ich würde mir das auch wünschen. Es ist die Frage, ob sich unser Verhältnis zum Körper verändert hat innerhalb dieses halben Jahres. Und dadurch hätte sich auch unser Verhältnis zum Tanz und zum gemeinsamen Erleben des Körpers verändert, glaube ich.
Ja, Falk, also es sind dann ja, irgendwann werden es ja 2 Jahre wahrscheinlich sein, wenn die Pandemie wirklich vorbei ist. Und da wird sich was verändert haben. Aber auch da gibt es ja wieder diesen sehr kleinen Aspekt der positiven Veränderung. Also wenn ich jetzt an der Isar bin und sehe, wie viele Familien jetzt mit ihren Kindern draußen baden, spielen, grillen, die früher vielleicht ihren Samstag im Olympia-Einkaufszentrum verbracht hätten, wie viele Menschen, die vorher in den Fitnessstudios auf ihren Rädern getrampelt sind, jetzt Fahrrad fahren, dann weiß ich nicht, ob das sich schon so stark verändert hat, dass es wirklich in unsere DNA, in unsere Erziehung und in unsere Gewohnheit eingreift. Aber ich kann es nicht beurteilen. Also es könnte sein, dass das wie ein Stempel auf uns sitzt, wie Menschen, die aus Krisengebieten kommen oder aus Kriegen, dass die einen Stempel haben, der sie für ihr Leben lang prägt. Das werden wir sehen.
Ich finde dieses Bild mit den Menschen an der Isar, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir, dass ich mit euch sprechen durfte.
Affirmation und Abgrund. Diskursverwirrungen in Tanz und Performance. Der Kulturpodcast von Falk Schreiber.